NDR Info. Themen des Tages.
Die Zahlen steigen und sie zeigen aber nur das Hellfeld. Mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Jahr Opfer sexualisierter Gewalt. Besonders häufig geschieht das dort, wo Kinder eigentlich sich sicher fühlen sollten, im eigenen sozialen Umfeld. Unser Thema heute, das neue Bundeslagebild. Es lässt erahnen, wie groß das Problem ist. Und die Deutsche Bahn erklärt Alkohol zum Sicherheitsrisiko, verbietet künftig Bier, Wein, Schnaps und andere Spirituosen an ihren über 5000 Bahnhöfen. Kann ein bundesweites Alkoholverbot wirklich für mehr Sicherheit sorgen? Vor allem, wie soll es umgesetzt werden und durchgesetzt werden? Die Polizei winkt nämlich schon ab. Das sind die Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 21. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Und wir starten mit einem Fall, der bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. In einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade wurden ja vor wenigen Wochen Ende Juni 6 Menschen erschossen. 3 Beschäftigte der Einrichtung und 3 Mitarbeiter des Jugendamts Hannover. Sie waren dort zu einem Gespräch zusammengekommen, bei dem es um die kleine Tochter gehen sollte, wo auch der mutmaßliche Täter dabei war und dann eben auf die Menschen schoss. Heute Morgen ist dieser Mann tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Unsere Korrespondentin Angelika Henkel verfolgt den Fall seit Beginn und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Was ist inzwischen über den Tod des Mannes bekannt?
Ja, der Mann, der wurde heute Morgen um 6:15 gefunden von einem Stationsbediensteten, wie es offiziell heißt. Er war ja in einem Einzelhaftraum untergebracht und morgens gab es dann diese Routinekontrolle und er hat sich offenbar stranguliert. Der Notarzt wurde herbeigerufen, aber konnte auch nichts mehr machen. Die Ermittlungen, die sind natürlich eingeleitet worden, die laufen derzeit, wie das konkret passieren konnte. Das niedersächsische Justizministerium als Oberbehörde hat darüber heute den Landtag informiert und dann die Öffentlichkeit und zuvor haben, und das finde ich ganz wichtig, die Angehörigen Bescheid bekommen und auch die Angehörigen der in Stade Getöteten.
Jetzt gab es ja durchaus schon Medienberichte, dass der mutmaßliche Täter sich gleich nach der Tat das Leben nehmen wollte. Waren da alle Sicherheitsmechanismen bei der JVA eingeschaltet?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die jetzt aufgearbeitet werden muss. Die parlamentarische Geschäftsführerin der oppositionellen CDU im Niedersächsischen Landtag, Carina Herrmann, die fordert eine gründliche Untersuchung der Todesumstände. Sie fragt sich, warum er als möglicherweise akut suizidgefährdeter Häftling nicht rund um die Uhr bewacht wurde. Offenbar, muss man sagen. Und sie fordert, dass die Justizministerin Katrin Wahlmann von der SPD zu diesem Vorfall dann zeitnah sich erklärt, nach der Sommerpause des Parlaments ist das sicher also weiter Thema. Aber zur Wahrheit gehört auch, Suizid in JVAs, auch gerade in der Untersuchungshaft, da passiert das leider immer wieder. Wir haben es rausgesucht, 86 Mal in deutschlandweit 2025. Die Hälfte von diesen Menschen in U-Haft. Besonders gefährdet sind Beschuldigte, die wegen Gewalttaten hinter Gittern sind.
Noch kurz vor dem Tod des mutmaßlichen Täters sind ja auch neue Details über ihn bekannt geworden. Welche sind das?
Ja, die Recherchen um den mutmaßlichen Täter gestalten sich als mühselig, muss man sagen. Die Aufarbeitung ist auch bei den Behörden da in vollen Gängen. Was man weiß, er war türkischer Staatsbürger, der hier in Garbsen bei Hannover lebte, aber dort nicht offiziell gemeldet war. Er hat offenbar auch keine staatlichen Leistungen bezogen, also kein Bürgergeld. Er hat offenbar auch keine Krankenversicherung. Er war sozusagen unter dem Radar. Es gab keine Aufenthaltsgenehmigung, so jedenfalls die derzeitigen Erkenntnisse. In der Türkei, da soll er in der Vergangenheit schon mal beschuldigt gewesen sein, wegen mehrerer Delikte, aber es gab keinen internationalen Haftbefehl. Das heißt, er war hier der Polizei nicht einschlägig bekannt und hätte das offenbar auch nicht sein müssen. Aber man hört ja schon an meinen Konjunktiven, es wird derzeit gerade aufgearbeitet. Und die Region Hannover zum Beispiel, die äußert sich derzeit gar nicht zur Person oder zu dem laufenden Verfahren.
Und dabei hängt ja über allem diese große Frage des Warum. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler in den vergangenen Wochen über das Motiv, über die Vorgeschichte des mutmaßlichen Täters gewonnen?
Ja, die Vorgeschichte scheint zu sein, dass es einen rechtlichen Streit gab über ein Baby. Da ging es um das Umgangsrecht. Bekannt ist ja, dass das Baby von den Eltern in die medizinische Hochschule in Hannover gebracht wurde mit Verletzungen. Die Ärzte vermuteten dort wohl, dass es geschüttelt worden sein könnte. Die Eltern haben sich dagegen verwehrt. Es folgten dann Anzeigen und Gegenanzeigen. Ja, und am Ende dieses Konflikts, da steht halt dieses Gespräch des Jugendamtes mit dem Vater, das ja dann so schrecklich quasi als Hinrichtung geendet ist.
6 Menschen wurden erschossen und jetzt ist der mutmaßliche Täter tot. Was bedeutet das denn für die weitere Aufklärung, vor allem für diese Aufarbeitung des Falls?
Ja, diese Akte des Täters, des mutmaßlichen Täters, wird geschlossen, aber zwei weitere nicht. Ermittelt wird ja auch noch gegen die Partnerin, also die Mutter des Babys, und gegen die Fahrerin des Fluchtautos. Und auf deren Akten steht der Tatvorwurf Mord, aber inwieweit diese Frauen etwas von den Taten wussten oder was sie genau getan haben könnten. Ein Beispiel, wirklich nur ein Beispiel. Ob die Fahrerin des Autos vom Täter nach der Tat zum Fahren gezwungen wurde mit der Pistole am Kopf. All das wird ermittelt, Ausgang völlig offen. Es kann sein, dass diese Verfahren eingestellt werden, aber es kann auch sein, dass sie vor Gericht enden. Das sei noch zu früh, das hat mir eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stade eben noch mal bestätigt.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Angelika Henkel zum Tod des mutmaßlichen Täters und den weiteren Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen in Stade, hier in unserem Themen des Tages. Das Bundeslagebild. Das klingt erstmal nüchtern, das klingt trocken nach Statistik und Zahlen. Und es beschreibt aber eine Realität, die kaum bedrückender sein könnte. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Oft im vertrauten Umfeld, zunehmend aber auch im digitalen Raum. Dietrich Karl Meurer über die wichtigsten Erkenntnisse und neuesten Entwicklungen.
Seit mehr als 40 Jahren berät und unterstützt der Berliner Verein Wildwasser Opfer sexualisierter Gewalt. Jetzt beobachten die Beraterinnen, die ihren Namen nicht nennen wollen, gerade mit Blick auf Mädchen und Jugendliche eine deutliche Veränderung.
Wir haben viel, viel mehr Anfragen, können wir zum einen sagen. Wir können auch sagen, dass die digitalisierte sexualisierte Gewalt deutlich zugenommen hat.
Wir haben viel eher zu tun mit Videos, die kursieren, zum Beispiel an Schulen oder in Klassenchats oder mit Fotos, auch mit Erpressung, die darüber erfolgt.
Dies spiegelt sich auch wieder im nun vorgestellten Bundeslagebild. Es untersucht sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie Straftaten mit Kinder- und jugendpornografischen Inhalten. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, erläutert.
Wir sehen eine Zunahme der Bedeutung des digitalen Raums. Hier spielen auch Grooming-Sachverhalte eine große Rolle. Will heißen, Minderjährige, die gezielt angesprochen werden, eine Vertrauensbeziehung aufgebaut werden soll, um einen sexuellen Missbrauch vorzubereiten.
Missbrauchstaten ohne direkten Körperkontakt haben deutlich zugenommen. Auch Straftaten mit jugendpornografischen Inhalten erreichten einen neuen Höchststand. Ursache dafür ist unter anderem künstliche Intelligenz. Sie erleichtert das Erstellen, Verändern und Verbreiten von Bildern und Videos. Münch sagt, die Gesamtzahl der registrierten Missbrauchsfälle stieg ebenfalls.
Hier haben wir 2025 20.051 Fälle von Opfern des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verzeichnet. Das ist ein Anstieg von knapp 5%.
Die Täter sind überwiegend Männer. Das Lagebild beruht auf Daten der polizeilichen Kriminalstatistik. Ergänzt wird es durch Hinweise des US-Zentrums NCMEC, das Meldungen zu Missbrauchsdarstellungen im Netz sammelt und an Strafverfolger weiterleitet. Im letzten Jahr erhielt das BKA mehr als 220.000 entsprechende Meldungen. Im Lagebild erfasst sind allerdings nur bekannt gewordene Straftaten, das sogenannte Hellfeld. Darauf verweist Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU.
Wir gehen von einem hohen Bereich Dunkelfeld auch aus, den wir nicht beziffern können, der aber nach unserer Einschätzung auch noch mal deutlich das, was wir im Hellfeld sehen, übersteigen könnte.
Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen setzt Dobrindt auf mehr internationale Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz, eine stärkere Präsenz der Ermittler im Netz und die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte IP-Adressenspeicherung. Die unabhängige Missbrauchsbeauftragte Kerstin Klaus dringt zudem auf schärfere Gesetze. Etwa gegen das Cybergrooming, also die Anbahnung sexueller Kontakte über das Internet, und Sextortion, die sexuelle Erpressung mit intimen Bildern.
Cybergrooming muss strafbar sein, egal ob es ein Kind oder einen Jugendlichen trifft. Sextortion muss über einen eigenen Sexualstraftatbestand erfasst und ermittelt werden können.
Beim Berliner Verein Wildwasser, der sich um Opfer sexuellen Missbrauchs kümmert, hofft man unterdessen darauf,
dass eine Haltung auch in unserer Gesellschaft entsteht, dass übergriffiges Verhalten nicht okay ist.
Und setzt dabei auf mehr Prävention und Aufklärung.
Soweit Dietrich Karl Meurer. Mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche sind in diesem Lagebild als Betroffene registriert. Bundesinnenminister Dobrindt nennt die Zahl erschreckend hoch und geht davon aus, dass das tatsächliche Ausmaß deutlich größer ist. Denn das Lagebild zeigt nur das Hellfeld, also die Fälle, die den Behörden bekannt geworden sind. Der Deutsche Kinderschutzbund hat die erste bundesweite repräsentative Dunkelfeldstudie zu sexualisierten Gewalt gegen Kinder unterstützt und mitfinanziert. Und ich konnte heute Nachmittag mit Daniel Krein, dem Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes, sprechen und habe gefragt, wie viel größer ist das tatsächliche Ausmaß?
Also man kann nicht sagen, wie groß es ist. Deswegen ist es ja ein Dunkelfeld. Es ist nur wichtig, gerade bei dem Thema sexualisierte Gewalt, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir ein sehr viel größeres Dunkelfeld haben als das Hellfeld, also das, was der Polizei bekannt ist. Das hat mit ganz verschiedenen Faktoren zu tun, nämlich sowas wie Scham. Manche Sachen werden nicht angezeigt. Es befinden sich Sachen in der Grauzone oder nicht beweisbar etc. Aber gerade hier ist es wichtig, immer wieder deutlich zu machen, die Zahlen, die der Polizei bekannt sind, sind eigentlich der Spitze des Eisbergs.
Hinter den Zahlen stehen ganz unterschiedliche Taten. Welche Unterschiede sind für die Einordnung besonders wichtig?
Also wir sehen ja ganz verschiedene Arten von Gewaltformen, die jetzt auch im Bundeslagebild abgebildet worden sind. Sexueller Missbrauch, das Herstellen von kinderpornografischen Inhalten, von jugendpornografischen Inhalten, von Ausbeutung, Erpressung etc. Ich glaube, wichtig ist für uns zu sehen, hinter all dem steht, dass junge Menschen, Kinder und Jugendliche durch sexuelle Taten missbraucht werden, die bei denen hängen bleiben, wo die Einzelfälle wirklich dramatisch sind. Und deswegen müssen wir dem ganzen Bereich, egal welchem Straftatbestand das zuzuordnen ist, wirklich hohe Aufmerksamkeit widmen und gesamtgesellschaftlich auch immer was dagegen vornehmen.
Was kann man gesamtgesellschaftlich dagegen vornehmen?
Die Gesellschaft muss vor allem hinschauen und ich glaube, es ist wichtig, deutlich zu machen, dass dieses Hinschauen auch zu einem erhöhten Anzeigeverhalten führt, dass dieses Ernstnehmen von Kindern und Jugendlichen in so einer Situation auch einfach besser wird, wenn wir das Thema ernst nehmen. Und vieles von den Zahlen spiegelt sich auch sicher darin wider, dass wir auf einmal Themen, die auch schon lange da sind, auf einmal ernster nehmen und auch zur Anzeige bringen, dass wir als Gesellschaft uns klar machen, wir sind nicht der Hort der Seligkeit, sowas passiert in unserem Umfeld. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und dann müssen wir schauen, was muss man noch tun in der Ermittlung und im Strafrecht etc.
Das Lagebild zeigt ja auch, dass viele Betroffene die Täter kennen, weil es im Umfeld passiert. Und wenn Sie auf die Gesellschaft sich gerade beziehen, wie gut sind denn Schulen, Kitas, die Sportvereine inzwischen aufgestellt, um so eine sexualisierte Gewalt, eine Bedrohung zu erkennen, vielleicht sogar zu verhindern?
Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber dass der Ausbau von Schutzkonzepten, und das propagieren wir ja sehr deutlich, der nimmt zu und wir müssen quasi über Schutzkonzepte auch eine kulturelle Veränderung dieses Hinschauens und dieses Vorbereitetseins etablieren. Und wir sehen auch im Bundeslagebild, dass Institutionen, Organisationen, wo es passiert, einen kleinen Teil einnimmt, einen wichtigen. Deswegen müssen wir mit Schutzkonzepten etc. agieren. Aber auch der familiäre Bereich, da können wir nicht mit Konzepten reingehen. Der spielt nach wie vor eine große Rolle. Also Freunde und Familie als Bereich des Missbrauchs, den dürfen wir bei aller Debatte, die wir dann sicher auch über das Digitale führen, nicht ausblenden. Und da müssen wir aufmerksam bleiben.
Was müssen denn Erwachsene vielleicht auch lernen, um Warnsignale früher zu erkennen?
Kinder ernst nehmen, glaube ich, ist das Allerwichtigste in all diesen Kontexten. Kinder müssen sprachfähig gemacht werden, müssen sagen können, dass ihnen irgendwas passiert. Und wenn solche Anzeichen kommen, darf man das nicht abtun. Das ist ja ganz häufig so in Täterstrategien, dass Täter sehr nette Menschen sind, die gut sozialisieren können, die gut eingebunden sind in Gemeinschaften. Und wenn Kinder dann mit Unwohlseinsgefühlen kommen, wird das schnell abgetan, als kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist sicher missverstanden worden. Und wir müssen immer in diesem ganzen Kontext lernen, Kinder und ihre Bedürfnisse und Interessen ernst zu nehmen, gerade in so schwierigen Fällen.
Wo sehen Sie denn momentan so die größte Lücke im Kinderschutzbund? Ist es die Präventionsarbeit, die Aufklärungsarbeit, also was wir im Grunde jetzt auch machen? Ist es die Strafverfolgung oder vielleicht auch die Unterstützung von Betroffenen?
Ich würde fast sagen, alles drei. Die Unterstützung von Betroffenen, wenn wir mal hinten anzufangen, da brauchen wir einfach eine Infrastruktur. Wir brauchen Beratungsstellen, wir brauchen Angebote, wir brauchen eine Kinder- und Jugendhilfe, die handlungsfähig ist und gut ausgebaut ist. Und da dürfen wir uns jetzt halt nicht in der Diskussion um Kürzungen und Sparmaßnahmen irgendwie dem Kraftfaktischen von kommunalen Haushalten ergeben, sondern müssen gerade bei solchen Zahlen sehen, wir haben hier Not im Land an verschiedenen Stellen. Deswegen brauchen wir eine gut ausgebaute Kinder- und Jugendhilfe. Wir brauchen aber auch bei der Strafverfolgung Strafverfolgungsbehörden, die das können, die gut und personell gut aufgestellt sind. Der BKA-Präsident hat heute gesagt, dass viele LKAs, die das ja ermitteln, an der Belastungsgrenze arbeiten, was die Mengen des Materials angeht. Also das ist natürlich schwierig. Dann noch, das Material wird nicht weniger werden. Durch KI wird es immer mehr werden. Also wir brauchen einfach eine gute Ausstattung an allen Stellen, die sich um die Kinder kümmert, aber auch um die Strafverfolgung.
Sagt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes, zum neuen Bundeslagebild über Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche hier in den Themen des Tages. Das Bier nach Feierabend auf dem Bahnsteig, der Piccolo beim Junggesellenabschied, die Dose auf dem Weg zum Fußballspiel oder vielleicht auch zum Konzert, das Wegebier. Die Deutsche Bahn will künftig an ihren Bahnhöfen all das, nämlich Alkohol, verbieten. So ein Verbot ist nicht totales Neuland. Es gilt ja bereits zum Beispiel am Hamburger Hauptbahnhof, in Köln oder München. 30 Bahnhöfe sind mittlerweile schon alkoholfrei. Bundesweit soll das jetzt aber auf alle rund 5.400 Stationen ausgeweitet werden. Wir greifen jetzt noch härter durch, sagt die Bahnchefin Evelyn Paller heute und verspricht sich dadurch mehr Ordnung und Sicherheit. Sören Hinze.
Verschlossene Flaschen bleiben erlaubt. Auch der Ausschank und Verkauf von Alkohol in den Bahnhöfen soll nicht eingeschränkt werden. An den Bahnsteigen, in den Hallen und auf den Plätzen der DB-Bahnhöfe soll das Alkoholtrinken allerdings verboten werden. DB-Sprecherin Anja Bröker.
Das sind mögliche Ursachen für Konflikte, für Gewalt, Übergriffe, und damit wollen wir jetzt Schluss machen. Deswegen ein ganz klares Alkoholkonsumverbot für alle Bahnhöfe. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht und darauf bauen wir jetzt auf.
Hoffnung auf zügige Erfolge dämpft Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei. Seit Mai diesen Jahres ist am Bahnhof Zoo wie an ausgewählten anderen Bahnhöfen im ganzen Land der Alkoholkonsum verboten. In der Realität sieht es aber anders aus.
Also wenn wir uns hier am Zoologischen Garten mal umgucken, haben wir nach wie vor eine Trinkerszene, und es ist auch so, dass wir immer noch jeden Tag hier auch Funkwagen-Einsätze haben. Es gibt immer noch Polizeieinsätze, aber ich glaube, dass dieser Pilot ein Anfang war. Die Deutsche Bahn hat sich jetzt entschieden, das deutschlandweit umzusetzen. Es wird sicherlich ein bisschen Zeit brauchen.
Ähnlich ist die Lage in Frankfurt am Main und an anderen rund 30 Bahnhöfen der Deutschen Bahn. Hamburg gilt als Vorreiter. Hier wurde das Verbot schon 2024 eingeführt. Für den Fahrgastverband Pro Bahn ist das geplante Verbot für alle 5.400 Bahnhöfe ein längst überfälliger Schritt. Pro Bahn-Sprecher Matthias Ohmen.
Das reicht definitiv nicht aus. Wir haben zwar heute das Problem mit Menschen, die am Bahnhof Alkohol konsumieren, aber wir haben viele große Ereignisse, wo Leute schon betrunken zum Bahnhof kommen und sich auch daneben benehmen.
Bis Mitte Oktober soll das Alkoholverbot schrittweise flächendeckend eingeführt werden. In den Fernzügen bleibt Alkoholkonsum allerdings erlaubt, sofern dies in angemessenen Rahmen geschieht und Mitreisende nicht gestört werden, wie die Bahn auf Nachfrage mitteilte. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr gelten die Regeln der jeweiligen Verkehrsverbünde. Offen bleibt, wer am Ende die neuen Regeln in den Bahnhöfen durchsetzt. Der Fahrgastverband sieht insbesondere die Polizei in der Pflicht.
Wir wollen, dass das gemeinsam mit der Polizei durchgesetzt wird. Bus und Bahn sind öffentliche Verkehrsmittel, das ist öffentlicher Raum. Und wir brauchen selbstverständlich im öffentlichen Raum Präsenz und Durchsetzung von Polizei.
Matthias Ohmen zieht Parallelen zum Straßenverkehr, wo auch die Polizei für Recht und Ordnung zuständig ist. Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei sieht die Verantwortung woanders.
Das ist eine Mammutaufgabe, vor der in erster Linie die Deutsche Bahn steht. Ja, die Deutsche Bahn hat das Hausrecht, was auf den Bahnhöfen, was in Bahnhofsgebäuden und auch hier an Bahnhofsvorplätzen geht. Natürlich kann man dann im Ernstfall dann auch die Polizei hinzuholen. Also unsere Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei und auch der Landespolizei nehmen sich dann natürlich nicht aus. Aber in erster Linie ist die Bahn in der Verantwortung.
Wenn das geklärt ist, könnte also der Alkoholkonsum in und um Bahnhöfe zurückgehen. Und damit, so die Hoffnung, Bahnhöfe wieder sicherer werden.
Sören Hinze zum geplanten Alkoholverbot an allen deutschen Bahnhöfen. Wir fragen gleich nach bei der Polizei, wie man das überhaupt umsetzen kann, umsetzen will. Wir haben es gehört, die spielen den Ball teilweise an die DB-Sicherheit zurück. Vorher aber ein paar Stimmen, wie Reisende auf dieses geplante Alkoholverbot schauen. Wir haben uns im Bahnhof Kiel einmal umgehört. Da wäre das ja ein Novum.
Finde ich gut. Also schränkt bestimmt ein bisschen diese Grenze ein, wie die eben zu Gewalt neigen und so weiter. Finde ich vollkommen in Ordnung.
Oder die DB hat Hausrecht. Wenn die sagen, es ist so, dann kann man nichts dran ändern. Also von daher, am Bahnhof saufen ist generell nicht so spaßig. Also wenn dann in der Gastronomie innerhalb des Bahnhofs, aber so am Bahnhof, nee, dann würde ich lieber gemütlich im Park und da eine Dose öffnen.
Ich finde das gut, weil ich schon oft von betrunkenen Männern hauptsächlich mich extrem ja übergriffig behandelt wurde. Fühle ich mich sicherer dann, ja.
Also ich glaube, jeder hat schon mal die Situation erlebt, dass man sich nicht so wohl gefühlt hat, sowohl was Sicherheit anbelangt, als auch was Sauberkeit anbelangt. Und ich glaube, mit so einem Verbot könnte das auch gelöst werden.
Eigentlich ist es mir egal. Wir kommen aus Hamburg, wenn da Fußball ist. Keine Chance, das zu kontrollieren. Wir haben es noch nie erlebt, dass so etwas überhaupt kontrolliert ist. Aber mich stört es nicht. Ich finde es weder positiv noch negativ. Wie Sie feststellen, bin ich nicht eingetrunken.
Unser Kollege Samir Schauke hat sich am Bahnhof in Kiel umgehört und gefragt, was die Reisenden von einem Alkoholverbot halten. Die Deutsche Bahn will Alkohol an ihren Bahnhöfen verbieten, aber ein solches Verbot, und das hat der Herr hier gerade auch schon angesprochen, muss ja auch durchgesetzt werden. Von der Polizei mitunter. Und das hält Alexander Peutz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, für kaum realistisch. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, warum.
Im Grunde nach muss man sagen, dass wir die Lage haben, dass die Bahnhöfe zu Hotspots des Kriminalitätsgeschehens geworden sind und man reagieren muss. Deswegen, die Forderung ist grundsätzlich richtig. Die Umsetzbarkeit stellt die Herausforderung dar. Nämlich zum einen muss die DB-Sicherheit jetzt gewährleisten, dass sie ihr eigenes Hausrecht umsetzen kann. Mhm. Und zum anderen müssen natürlich, wenn Straftaten passieren, unsere Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei agieren. Dazu ist momentan die Personaldecke recht dünn. Da wir zusätzliche Aufgaben haben mit Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Grenzkontrollen, sodass es herausfordernd wird, jetzt ein Alkoholkonsumverbot an den Bahnhöfen auch durchzusetzen.
Sie sagen das ganz diplomatisch, eine Herausforderung, alleine wenn man eben auf den Personalstand schaut. In der Sache aber stimmen Sie zu. In Hamburg hat man ja auch gute Erfahrungen gemacht, weil die Zahl der Konflikte und Auseinandersetzungen merklich zurückgegangen ist. Also ein solches Verbot kann einen Unterschied machen.
Das ist richtig, ein solches Verbot von Alkoholkonsum kann einen Unterschied machen. Wir haben da positive Erfahrungen am Bahnhof in Hamburg und am Bahnhof in Bremen, wo die Straftaten zurückgegangen sind und eben auch die Gewaltdelikte im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zurückgegangen sind. Also das zeigt einen deutlich positiven Effekt, der aber natürlich auch immer konsequent umgesetzt werden muss. Und was meine ich mit konsequent? Natürlich ist es schön, dass man ein Verbot auf den Bahnhöfen ausspricht, aber gleichfalls muss man natürlich auch über die Maßnahmen innerhalb der Züge nachdenken, weil es nichts bringt, natürlich dann die besoffenen Leute aus den Zügen heraus dann auf dem Bahnhof zu haben.
Und Sie haben das gerade schon angesprochen, das ist eben rechtlich auch ein bisschen komplexer. Die Deutsche Bahn hat das Hausrecht, hat aber auch ihre eigene DB-Sicherheit. Wann kann sie auf die Polizei diese Verantwortung umlegen und wo muss sie das Verbot selbst vollziehen?
Grundsätzlich ist erstmal die Deutsche Bahn für ihr Hausrecht selbst zuständig. Das heißt, die DB-Sicherheit muss quasi auch das Verbot kontrollieren und auch durchsetzen. Erst wenn es quasi zur Straftatenbegehung kommt oder quasi im Rahmen der Gefahrenabwehr, wenn wir mitbekommen, dass quasi Risikofälle, Konfliktsituationen entstehen, erst dann können die Kollegen und Kollegen der Bundespolizei einschreiten und würden dann auch unterstützen.
Was wäre das für ein Signal, es so anzukündigen und dann nicht umzusetzen?
Ja, was hier nicht passieren darf, ist hier, dass ein Vollzugsdefizit eintritt. Also wir dürfen nichts ankündigen, was wir dann nicht verstrecken können. Das sollte der Deutschen Bahn auch bewusst sein. Deshalb greife ich auch den Vorschlag von Herrn Dobrindt auf, nämlich zu sagen, der Vorschlag ist grundsätzlich befürwortenswert, aber hier muss sich an einen Tisch gesetzt werden, um natürlich auch die Umsetzung und den Vollzug zu klären und klare Zuständigkeiten festzulegen, was erstens das Hausrecht betrifft, zweitens die personelle Ausstattung und drittens dann auch eine Unterstützung durch die Bundespolizei.
Und dann kann man das vielleicht im Detail sich nochmal näher anschauen. Vielleicht wäre es ja auch einfach sinnvoller, besonders belastete Bahnhöfe erstmal in den Blick zu nehmen oder vielleicht auch bestimmte Zeiten.
Das ist absolut richtig. Hier muss man natürlich auch schauen, was ist verhältnismäßig auch für die Bevölkerung. Wo kann man abschichten, wo kann man gegebenenfalls Stufenmodelle einführen hinsichtlich besonders belasteter Bahnhöfe, um zu schauen, wie laufen die Maßnahmen, um das verhältnismäßig auch aufzubauen. Und das ist ja immer unsere Devise als Polizei, weil wir ja zusätzliche Aufgaben schon haben und ohnehin eine Herausforderung momentan bei der Sicherheitslage haben.
Also warten Sie im Grunde jetzt auf die Einladung an einen großen Tisch mit den Beteiligten der Bahn und auch genau dem Dienstherrn, dem Bundesinnenminister.
Das ist absolut richtig. Kommunikation sollte hier erfolgen. Bevor man quasi eine Maßnahme vollzieht oder vollstreckt, sollte man natürlich die Akteure alle an einen Tisch holen, die letztendlich auch bei der Umsetzung eine Rolle spielen.
Sagt Alexander Peut, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, GdP, den wir auf dem Weg zum Zug erreicht hatten. Die Bahn hat angekündigt, dass sie das Alkoholverbot auf alle deutschen Bahnhöfe ausweiten will. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie genau man das umsetzen will und kann. Und damit enden auch unsere Themen des Tages heute an diesem 21. Juli. Guten Abend.